Und so will ich gerne mal heute Morgen das auch wieder selber aufgreifen. Und ich war inspiriert durch den Heiligen Geist. Und da habe ich jetzt interessante Bibelstellen gefunden. Ich möchte meinen Predigtext vorlesen. Erstens aus 1. Mose 1, Vers 9. Ja, ich habe das, weiß nicht, unzählige Mal die Schöpfungsgeschichte durchgelesen oder die Bibel durchgelesen. 1. Mose 1, Vers 9. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, dass das Trockene sichtbar werde. Und so geschah es. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Das könnt ihr so vorstellen. Ihr kennt das wunderbare Bild in der Schweiz. Luzernesee, Vierwaldstättersee, auch Städtesee genannt, oder Genfersee. Und für die Schweizer Bodensee, für die deutsche Bodensee, für die österreichische Bodensee. Und stellt ihr mal vor, und überall gibt es kleine Seen in der Schweiz, wenn alles Wasser sich versammelt an einem Ort. Könnt ihr euch vorstellen, wie gewaltig das sein wird? Aber so war das jetzt in der Schöpfung. Überall, wo Wasser war, Gott sagte, das Wasser soll sich sammeln an einem Ort. Ein Text, das etwas gemeinsam hat mit 1. Mose 1, 9, das sehen wir nicht auf Anhieb. Ein Lieblingsbibelstelle, gell? Wir zitieren diese Bibelwort immer wieder sehr gerne und das ist auch gut. Die, die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Harren, das ist keine passive Haltung. Einfach da und, weißt du, Allah soaking Befürworter. Das ist eine aktive Haltung. Jesus sagte, geh in Jerusalem und warte. Harren, warten. Das ist eine Belagerung. Kommt aus der Militärsprache, dieser Begriff. Harren und warten. So, ich sagte, diese beiden Bibelstellen, 1. Mose 1, 9 und Jesaja 40, 31, haben etwas gemeinsam. Noch ein drittes Wort, Hebräer 10, 24 bis 25. Und lasst uns darauf bedacht sein, dass wir einander anspornen zur Liebe und zu guten Taten. Wir wollen die Versammlung der Gemeinde nicht verlassen, wie es bei einigen üblich geworden ist, sondern einander mit Zuspruch beistehen. Und dies umso mehr als den Tag, als ihr den Tag nahe seht. So, 1. Mose 1, Vers 9, Jesaja 40, 31. Das hebräische Wort für sammeln und harren oder warten ist ein und dasselbe Wort. Ganz interessant. Das war für mich eine Offenbarung, als ich das entdeckte und den hebräischen Text gelesen habe. Harren und warten. So, es sammelt sich das Wasser, die Gemeinde versammelt sich. Und wir nennen das die Versammlung. Sammeln und zusammenbinden, das ist die Idee von dem hebräischen Wort, das Wasser, es sammle sich das Wasser. Ich kann das auch so beschreiben. Ich habe einmal meiner Schwiegermutter einen Besen aus Zweige zusammengebunden, das gibt's in der Schweiz, gell? Einfach, weil meine Schwiegermutter sehr gerne immer gekehrt hat. Und dann habe ich gedacht, ich bringe ihr mal ein Besen aus der Schweiz. Und ich habe ihr erklärt, das sei was ganz Besonderes. Wenn du damit kehrst, wird alles der Hof ganz sauber. Und sie hat gelacht und sie hat dann sofort angefangen, am nächsten Tag mit diesem Besen zu kehren. Dieser Besen bestand aus einzelnen dünnen Zweigen. Und gesammelt und zusammengebunden, hat das Kraft. So wurden diese einzelnen Zweige zusammengebunden, um etwas zu bewirken. Und wir können sagen, so entsteht Kraft, so entsteht Freisetzung in der Versammlung. Wenn wir zusammenkommen und der Geist Gottes uns zusammenbindet. Du bist Geist, Mensch. In der ersten Linie Geist. Vergiss mal einen Moment dein Haut und Knochen und Haare. Räume hin oder her. Du bist ein Geist, Mensch. Nicht von der griechischen Philosophie Leib, Seele und Geist. Gottes Sicht ist etwas ganzheitlich. Und aus Gottes Sicht, du bist ein Geist, Mensch. Und wir können einander nicht zusammenbinden. Der Geist Gottes bindet uns zusammen. Und wenn wir zusammenkommen und der Geist Gottes uns zusammenbindet in der Versammlung und wir sind eins, dann geschieht Kraft, dann geschieht Freisetzung, dann sehen wir, wie Gott seine Vollmacht und seine Kraft offenbart. Die Versammlung ist deshalb für mich das, was unverzichtbar ist. Grundsätzliches, was die Versammlung betrifft. Von Gott selbst berufen. Das Wort ist Ekklesia. Gott beruft die Versammlung. Es ist nicht eine Erfindung von Kirche und sonstige religiöse Führer. Gott selbst sagt, das Volk soll sich sammeln. Es kann Zwischenstopps geben, aber kein Stopp. Das heißt, die Gemeinde findet immer statt. Auch wenn wir über Internet miteinander verbunden sind, durch Livestreaming, die Gemeinde versammelt sich. Die Versammlung ist konstituierend. Das bedeutet, wie ein Parlament, was sie entscheiden und beschließen, ist geistlich rechtsgültig. Theologisch geistlich. Wenn wir proklamieren, Herr, du bist der Herr über alles, das ist rechtsgültig, das ist eine Proklamation. Wenn wir bei diesem Begriff Versammlung bleiben und wenn die Gemeinde sich versammelt zur ordentlichen Gemeindeversammlung, dann beschließen sie etwas. Und dann ist das statutarisch rechtsgültig. Und da ist diese enorme Vorrecht und Vollmacht, die wir haben, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde. Wir proklamieren, Herr, du bist der Herr. Du hast deinen Sieg am Kreuz vollbracht und so ist das gültig. Und deshalb jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, sagt der Apostel Paulus, ihr verkündigt den Tod des Herrn. Warum? Durch seinen Tod. Er hat Sünde und Tod überwunden. Und so oft, wie wir zusammenkommen und das proklamieren, das ist rechtsgültig geistlich. Und da steht nicht dazwischen, weil wir sind die Versammlung. Und Gott durch seinen Sohn Jesus Christus, er Christus ist der Haupt der Gemeinde. Und wenn wir zusammenkommen, er ist der Haupt und wir als Gemeinde, wir versammeln uns zu ihm und Gott durch Jesus Christus regiert. Also wenn ich jetzt nach Hause gehe, mein Haupt bleibt nicht hier auf diesem Stuhl, wo ich saß. Wenn du nach Hause gehst, bleibt dein Kopf nicht hier auf deinem Stuhl sitzen. Und da geht dein Leib irgendwo nach Herrenhof oder Utwil oder wo weiß ich, Scherzingen. Und dann sagt der Leib, ja, wo ist der Haupt? Das ist doch ein Irrtum, oder? Christi, Jesus Christus, ist immer mit seiner Gemeinde. Auch das Komm in unserer Mitte, klingt zwar sehr sentimental, Komm in unsere Mitte, oh Herr. Ja, wo ist er dann? Wie Elia zu den Baalspriester sagte. Vielleicht ist euer Gott, vielleicht macht er ein Nachmittagsschläfchen. Weg immer. Ist er spazieren gegangen? Ruf doch, dass er kommt. Wir müssen nicht sagen, er kommt in unsere Mitte, wenn er schon da ist, er ist der Haupt. Wenn wir zusammenkommen, wir feiern. Herr, du bist hier. Du bist der König, du regierst in unserer Mitte. Und durch deinen Geist dürfen wir zueinander reden. Prophetisch, Worte der Ermutigung, Ansporn, Worte der Weisheit. Jesus ist immer präsent in die Versammlung. Die Verheißung des Heiligen Geistes, Johannes 14, Vers 16. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Das heißt, jetzt und immer. Das Wort für andere, einen anderen Tröster, ist Allos. Das ist im Grundtext das Wort. Von der gleichen Sorte. Andere Tröster von derselben Sorte. Nicht heteros. Und das Wort in der griechischen Sprache bekommen wir das Wort Heterosexualität zum Beispiel. Und andere Worte. Ja, eine andere, Allos, von der gleichen Sorte. Ich habe Freunde aus Amerika, die haben so eine ganz exklusive Kaffeeservice und eine Tasse ging kaputt. Und sie haben extra von Amerika eine Reise gemacht nach Deutschland und haben mich gebeten, ihnen zu helfen. Da habe ich dann diese Markenporzellanfirma ausfindig gemacht und telefoniert und da haben sie gesagt, jawohl, wir kennen diese Muster, diese Modell und alles und wir können einen Ersatz, nicht irgendeine Tasse, von Migro oder was weiß ich, gell? Derselbe Sorte. Da habe ich mal zu denen gesagt, als sie mit mir telefoniert, ich sagte, du liebe Zit, kauf doch eine Tasse, oder warum wollt ihr unbedingt eine Tasse noch haben von diesem Service? Ja, sonst ist der Service nicht vollständig. Ah, habe ich verstanden. Wenn du der Heilige Geist, Jesus, durch den Heiligen Geist nicht hast, ist die Versammlung nicht vollständig. In Christus sind wir vollständig. Deshalb versammeln wir uns immer. Häufig falsch zitiert, Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ich habe von meinem Kindesbein auf das als Trostpflaster immer zitiert. Wenn wir nur zu zweit waren in der Gebetsversammlung wegen Regen in Südafrika, da hat dann der liebe Bruder gesagt, ja Herr, du hast gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind. Zitieren wir diese Stelle richtig? In diesem Zusammenhang von Matthäus 18 geht es um, was wir allgemein einordnen können, Gemeindedisziplin. Wenn einer einen Fehltritt getan hat, da geht der eine zu ihm persönlich und sagt, du, das und das ist nicht in Ordnung. Wenn er nicht hört, nimm zwei Zeugen. Das ist ein immer wiederkehrendes Thema in der Bibel. Auch im Neuen Testament steht es, eine Anklage gegen einen Ältesten dürft ihr annehmen, außer im Mund von zwei oder drei Zeugen. Denn wo zwei oder drei für so etwas sich versammeln, Jesus ist der Vermittler, der Broker, der Mediator. Und er sagt, ich bin mitten unter ihnen. Wisst ihr warum? Er lässt in so einer Situation seine Gerechtigkeit walten. Nicht meine verletzte und erkrankte Religiosität. Ja, wisst ihr, sie hat das und das angestellt. Ich war in einer sehr schwierigen Lage einmal als Pastor. Da kam ein Ältester und ausgerechnet ein Ältester. Der musste abends irgendwas holen von der Gemeindebüro, von meinem Büro. Und er hatte zwei Inflagranti dort ertappt im Dunkel sitzen und miteinander schmusen. Und wisst ihr, was drum und dran. Er war erschrocken, vor allem, weil diese besagte Person war Lobpreisleiter und diese Schwester hat immer vorne gestanden und gesungen. Und das war ein verheirateter Mann. Ja, dann wurde die Sache aufgerollt. Und natürlich, da sind diese ganze fromme Frömmle, die haben gesagt, das geht nicht. Ja, das geht nicht, natürlich. Und dann haben sie eine Extrasitzung berufen und gesagt, sie muss zurechtgewiesen werden und er und sie mussten von ihrer Ämter entfernt werden und von der Gemeinde ausgeschlossen. Da war ich in einer Zwickmühle. Ich kannte die beiden sehr gut und liebte sie sehr und sie sind sehr begabt. Ich habe so gerungen. Ich rede immer noch von diesen zwei oder drei in Gemeindedisziplin, gell? Es wurde erst unter vier Augen besprochen, dann kam drei und dann die Ältesten. Und dann machte ich mich an dem besagten Tag sehr, sehr, sehr traurig und ruhte eine große Last auf mich und ging zu dieser Sitzung. Unterwegs sprach der Heilige Geist zu mir, kauf dir einen Schlüssel und ein Handtuch und ich sag dir, sagt der Geist Gottes, was du zu tun hast. Dann hörte ich die ganze Anklage. Die haben alle so Stapeln von Mails und Unterlagen und alles mitgebracht. Pedantisch, fromm, gesetzlich. Ich stand auf und ging raus und habe warm Wasser geholt. Es war im Winter. Der Handtuch und ich habe diese zwei Personen gesagt, nehmt die Schuhe aus, ich möchte euch die Schuhe waschen, die Füße waschen. Ich habe das nie getan, aber ich hatte den Eindruck von Gott, ich soll das tun. Zwei oder drei haben sich versammelt, mehr, um die beiden zurechtzuweisen und auszuschließen, zumindest ein Disziplinarverfahren einzuleiten. Und ich wusch ihnen die Füße und ich habe gesagt, ihr seid vergeben. Fertig, Sitzung beendet. Moment, und was ist mit Disziplin und Ämter? Lass sie doch, Gott gibt die Gaben, sie sollen mal dienen. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werft den ersten Stein. Jesus ist der Broker, der Vermittler. Deshalb, wenn zwei oder drei sich versammeln, eine Anklage gegen jemanden zu bringen, Jesus will dafür sorgen, dass das korrekt ist und dass die Gerechtigkeit Gottes in der Liebe und Barmherzigkeit ausgeübt werden. So viel zu der Versammlung und die zwei oder drei. So, was bringt mir die Versammlung der Gläubigen? Die Fähigkeit des Staunens. Verblüfft, neugierig, überrascht, offen, so erleben Kinder diese Welt. Wir Erwachsenen haben diese Fähigkeit verloren. Es ist eine krasse Aussage. Überlegt es genau. Hand aufs Herz. Ich rede auch zu mir selber. Ja, ja, die Gebetsstunde und... Wenn ich mit meinen Brüdern und Schwestern zusammenkomme in der Versammlung, mein Herz ist erfüllt mit Staunen. Ich staune über die Güte Gottes, über seine Liebe, seine Barmherzigkeit. In Lukas 5, da geschah ein Wunder, eine Heilung, da gerieten alle außer sich vor Staunen und priesen Gott. Voll Ehrfurcht sagten sie, heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt. Ich habe so vielmals Heilungen erlebt, in der Versammlung. Und die Leute, ja, da waren welche, die haben gepriesen. Und ich habe immer wieder auch gehört von Skeptikern, die sagen, ja, wisst ihr, das ist Placebo, abwarten und sehen, wie lange diese Heilung hält und so weiter und so fort. Sind wir fähig zu staunen? Und wenn wir in der Gemeinde uns versammeln, dann können wir staunen. Der erste Grund zum Staunen ist Gottes Wort. Gottes Wort wird gepredigt hier, Sonntag für Sonntag. Vor der Corona-Zeit und während der Corona-Zeit, das Wort des Herrn wird verkündigt. Und das bringt uns zum Staunen. Ganz im Anfang habe ich eine Predigtreihe gehabt, die vier Koordinaten, die Zentralität des Wortes. Und das war zentral in der neutestamentlichen Gemeinde. Und das ist so, das Wort Gottes. Damit ist gemeint, alles, was er ausspricht, nicht nur ein einzelnes Wort. Man sagt ja, ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wortebuch. Aber bei Gott geht es nicht um die Menge der Worte, sondern um den Inhalt. Man sagt auch, ein Mann, ein Wort. Eine Frau, eine Tat. Bei Gott ist es beides. Was er sagt, das tut er auch. Und Gottes Tun und Handeln bringt uns zum Staunen. Also, ich liebe Kinder. Ich habe sie zum Fressen gern. Ah, das ist so schön, wenn man die Kinder von Beat und Anna sieht und andere Kinder. Und war ich neulich im Schwarzwald in Trossingen und habe Alex und seine Familie besucht. Da kamen die Mädels von der Schule nach Hause und haben gestaunt, weil ich da war. Volle Staunen haben sie mich betrachtet und begutachtet. Und erzählten sie mir alles Mögliche mit funkelnden Augen. Dann dürfte ich Mittagessen mit ihnen essen. Hochzeitssuppe haben sie, hat Julia extra für mich gekocht. Das ist eine besondere Suppe, das ist nicht für den Alltag. Das ist ein großer Aufwand. Die Fleischstücke werden einen halben Tag vorher mariniert und so weiter. Ja, da hätte ich nicht sagen können, lieber ein Steak. Hat Julia gesagt, die Hochzeitssuppe hat dir auf meine Hochzeit und unsere Hochzeit so gut gefallen. Du hast 3 Teller gegessen und nachher warst du so satt, du könntest nicht anders essen. Wirklich so. Ich bin kein Suppenkasper. Aber das war was Besonderes und Julia hat gesagt, das mache ich. Und dann hat sie mir ein Pott voll mitgegeben, nimm's mit deinen Jungs, könnt ihr noch essen. War wie Hochzeit. Aber was mich so berührt hat, das Staunen von diesen Kindern. Die haben so erzählt, mit solchen Augen angeschaut. Ja, Leiter, weißt du, die Schule und das haben wir gemalt. Hör, zeig mal, haben sie mir Sachen gezeigt. Ihr Lieben, in der Versammlung lernen wir wieder neu zu staunen. Amen. Einer der bekanntesten Kirchenlieder, immer wieder in die Versammlung gesungen, beginnen mit den Worten, großer Gott, wir loben dich. Wie in diesem Choral wird auch in vielen anderen Lobliedern die große Gottes besungen. Die Psalmen, Loblieder, Anbetung bewirken in uns einen Grundklang des Staunens. Das ist heilsam für unsere Seele, die Versammlung. Da wird Seele und Gedanken wieder heil. Was denken wir dabei, wenn wir von der Große Gottes Große singen oder reden? Welche Gehalt hat für uns die Aussage? Gott ist groß. Psalm 8 öffnet uns einen Zugang zu Gottes Große. Wir kommen mit der Psalmdichte ins Staunen. Zweiter Hauptgedanke, die Kraft, sich zu konzentrieren. Durch die Versammlung lerne ich meine Gedanken so auszurichten, zusammenzubündeln und zu konzentrieren, zu fokussieren. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, wieder neu. Was ist der wichtigste Moment in deinem Leben? Lass mich mal fragen. Monika, was meinst du? Das Ja-Wort von Mario? Renata, ich frage die Frauen zuerst, was meinst du? Schwierig. Priska? Schwierig. Als dein Sohn zur Welt kam. Endlich ein Sohn. Fragen wir mal die Männer. Roland? Die Hochzeit. Was ist der wichtigste Moment in deinem Leben? Also, korrekterweise muss ich noch ein, zwei Männer fragen. Beat? Walter? Geburt von der Tochter. Was ist der wichtigste Moment in deinem Leben? Das Phänomen des Multitasking, wir kommen zum wichtigsten Moment, werde ich noch beantworten. Das Phänomen der Multitasking, wir sind häufig beschäftigt, jedoch ohne Konzentration. Ich rede jetzt von mir selber. Oh, ich habe zu tun, ich habe Termine und so weiter. Multitasking, das ist ein Phänomen, was die Frauen alles tun können. Lang telefonieren, Kochtopf rühren, das Kind noch mit einem Fuß tröstend, nicht treten. Ein Mann kann das nicht. Sämtliches aufs Mal. Wenn wir hingegen fokussiert an Dinge herangehen, gibt es nichts Wichtigeres als das Hier und Jetzt. Was ist der wichtigste Moment in deinem Leben? Die Antwort lautet, das Hier und Jetzt. Theologisch, philosophisch, diese Hier und Jetzt hat eine große, große Bedeutung. Hier und Jetzt, jetzt in diesem Moment, was durch deinen Kopf geht. Das ist das Wichtigste jetzt. Das Gegenwärtige, das ist das Wichtigste. Galater 6, Vers 10. Also nun, wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute bewirken gegenüber allen, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Gelegenheit, das griechische Wort Kairos, der Begriff für den günstigen Zeitpunkt. Der wichtigste Moment in deinem Leben ist hier und jetzt. Das ist Gelegenheit. Gott schenkt dir einen gelegenen Moment für etwas Wichtiges. Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber an fast jedem Tag etwas Gutes. Mein dritter Hauptgedanke und ein weiterer Segen, das die Versammlung uns schenkt, ist die Fähigkeit, Polaritäten und Spannungen und Konflikte auszuhalten. Es besteht die Gefahr, dass alle geistlichen Empfindungen und Emotionen verflachen, wenn alles reibungslos läuft, wie eine laufende Maschine. Die Gefahr ist, emotional stumm zu werden. Das ist auch so in einer Familie. Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Wir lernen auch in der Gemeinde mit Spannungen und Konflikten umzugehen. Priska, du schmunzelst. Fühlst du dich betroffen? In der jungen christlichen Gemeinde kommt es zu erheblichen Spannungen und Konflikten. Diese Zustände werden nicht verschwiegen, Zustände, sondern beim Namen genannt, die Verantwortlichen der Gemeinde reagieren darauf. Ihr kennt die Situation in der Apostelgeschichte, da gab es ganz starke Konflikte wegen Speisung und so weiter. Die Apostel mussten jetzt handeln. So entstand die Diakonie. Das ist der Ursprung der Diakonie. Das war Freisetzung innerhalb der Gemeinde. Die Fähigkeit, Konflikte und Spannungen zu akzeptieren, das schenkt mir die Versammlung. Dass wir lernen, dass wir sind von unterschiedlichen Backgrounds, unterschiedliche Denkweise und so weiter. Und manchmal kann das auch zu Spannungen und Konflikte führen. Aber diese sind notwendig. Man redet auch von Wachstumsschmerz. Wenn ein Kind plötzlich so einen Schub von Wachstum hat und die Knochen werden größer, das Kind spürt Schmerzen. Die Apostel nehmen wahr, sie können nicht alles selber machen. Sie haben den besonderen Auftrag und die Gaben zur Verkündigung und zum Gebet. Schlusswort. Was bringt mir die Versammlung der Gläubigen? Diese drei Punkte habe ich genannt als Voraussetzungen für ein authentisches Leben. Wir wollen nicht synthetisch sein. Alles, was synthetisch ist, produziert nur Schweiß. Ich liebe rein messerisierte Baumwolle. Nicht Polyester. Das bringt dich ins Schwitzen. Gott sagte, die Priester sollen Leinen tragen. Gott wollte keinen Schweiß haben, während sie ihm dienen. Schweiß verursacht einen Gestank. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Sie versammeln sich. Und was geschah? Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem mächtigen, gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Das heißt, vom Geist Gottes erfüllt. Das können wir immer wieder erwarten, wenn wir uns versammeln. Der Gott will seinen Geist in uns, auf uns ausgießen. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Wiederum versammeln, Versammlung, das Wasser sammelte sich an einem Ort. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, Hauskreis, Bibelstunden. Früher hat man spöttisch Stundele gesagt zu ihnen, hat mir die Heidi Schilling gesagt. Weil sie zusammenkamen, um Bibelstunde zu halten, haben sie gesagt, ja, die sind Stundele. Kennt ihr diesen Begriff? Aber ich hörte damals, als ich Heidi Schilling immer wieder mal von Zeit zu Zeit und Rödi besuchte, sie erzählten, wie das eine Auswirkung hatte in der Schweiz, in Deutschland, in den Häusern. Und sie kamen auch in der Versammlung wie jetzt zusammen. Miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überwältigender Freude, überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Amen. Der Herr segne euch.